NPOF.
The Naked Truth of Startups.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge der Naked Truth of Startups, eurem Podcast für den Blick hinter die Kulissen von Startups. Heute aus dem schönen Berlin eine Aufnahme und zu Gast ist heute Leon bei mir. Erstmal ganz herzlich hallo Leon.
Danke dir für die Einladung, lieber Alex.
Wir haben gerade schon ein bisschen geplaudert und wir hatten beide eine bisschen turbulente Anreise. Und du hattest noch eine turbulente Nacht dazu, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Und du bist heute hier mit deinem Startup Reltix.
Genau, richtig.
Und ich freue mich auf die Aufnahme. Bevor wir einsteigen, nur ganz kurz, erstmal vielen Dank an alle, die die letzten Wochen wieder die Folgen gehört haben, geliked haben, weiterverteilt haben. Immer gerne weitermachen, damit mehr Leute das hören. Mittlerweile kriegen wir immer mehr Anfragen. Leon war auch ist auch zu mir gekommen sozusagen über eine Anfrage. Und deswegen, ich freue mich, wir hatten schon einen kleinen Plausch vorher, haben jetzt auch schon ein bisschen geplaudert in unserem Vorgespräch und ich bin echt gespannt auf die Folge jetzt, weil das, was ihr baut, haben glaube ich vorher viele gesagt, geht so nicht.
Das haben wir auch öfter gehört und ich meine ja selber die Probleme gehabt.
Ja. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, wie ihr es am Ende gelöst habt oder wie ihr es jetzt am Ende gemacht habt. Und deswegen lass uns einfach direkt reinspringen. Leon, erzähl vielleicht ganz kurz, was macht ihr mit eurem Startup? Wo steht ihr gerade? Und dann kommen wir vielleicht ein bisschen zu, wie bist du drauf gekommen? Und den Rest lassen wir uns dann treiben.
Genau, also Alex, das ist schon eigentlich ganz gut anmoderiert. Ich meine auch an die Hörer, ihr kennt es ja selber, wer von euch ist wirklich zufrieden mit seiner Hausverwaltung? Wahrscheinlich die wenigsten oder man hat noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Und deshalb bauen wir mit Reltix die erste AI-native Hausverwaltung. Das heißt unterm Strich eigentlich, wir nehmen die Daten und die Prozess-Insights, die wir aus dem operativen Geschäft gewinnen, um damit die Infrastrukturplattform für die ganze Immobilienbranche zu bauen. Wir haben jetzt gerade unsere Pre-Seed-Runde geraced, 3 Millionen, unter anderem mit Robin Capital, Tanity ist auch noch dabei, Gründerfonds Ruhr und unterstützt von einigen Angels. Und die Roadmap ist jetzt ganz klar, dass wir neben unserem Standort in Düsseldorf und Essen jetzt auch Frankfurt eröffnen werden und von da aus natürlich auch den weiteren Markt hier in Deutschland erschließen wollen.
Ich glaube, jeder ist unzufrieden mit seiner Hausverwaltung. Wobei ich habe das tatsächlich gestern hatte ich ein Gespräch mit jemandem gesagt, der ist eigentlich ganz zufrieden, aber das ist wirklich eher die Ausnahme. Von daher, ich finde es mega, ich freue mich drauf, jetzt schon. Ist immer so bei den Startups, die so eine Sachen lösen, die man selber kennt und die uns selber betreffen, finde ich mega. Von daher, wie seid ihr drauf gekommen? Du hast ein bisschen angeteasert, wahrscheinlich aus eigenen Problemstellungen.
Ja, absolut. Also ich bin selber begeisterter Immobilienfan. Meine Großeltern hatten damals ein Optikergeschäft und auch die 2 Wohnungen darüber. Und darum bin ich schon wirklich so in Kinderschuhen immer mal irgendwie auf einer Begehung gewesen, habe mit Mietern gesprochen und fand es schon immer spannend. Habe dann mit 20 tatsächlich meine erste Wohnung gekauft. Und wenn man dann so zum ersten Mal merkt, dass Eigentum verpflichtet, man aber von der Hausverwaltung irgendwie so ein bisschen alleine damit stehen gelassen wird, fragt man sich natürlich, wie kann es sein, dass eine Industrie, die ja an der größten Assetklasse der Welt, nämlich Immobilien, operiert, eigentlich so behind ist und gar nicht auf dem digitalen Stand, der heute im 21. Jahrhundert eigentlich möglich ist.
Ja. Ja, das erstaunt mich auch jedes Mal bei meiner Hausverwaltung, wie schwierig das ist. Okay, aber jetzt, ich meine, es ist ja nochmal ein Unterschied zu sagen, okay, ich habe da das Problem. Es gibt ja draußen schon einen Haufen, die es anbieten. Und es gibt ja auch welche, die digitale Lösungen anbieten. Ist jetzt ja nicht so, dass du dann sagst, okay, wir erfinden jetzt hier das Rad komplett neu, sondern eigentlich führt man Dinge zusammen, die schon existieren. Oder was ist, wo du sagst, nee, eigentlich haben wir das Rad schon neu erfunden?
Ich wollte gerade sagen, da würde ich schon nochmal einen Schritt zurückgehen. Weil ich sag mal so, du siehst eigentlich 2 Approaches, wie das Problem angegangen wird. Ich meine, du hast es ja selber angesprochen, es gibt da digitale Lösungen, SaaS-Produkte, die sind aber meistens entweder zum Beispiel auf die Hausverwaltung zugeschnitten oder lösen Nischenprobleme um die Immobilie. Dann hast du auf der anderen Seite größere Buy-and-Build-Cases. Ich meine, Buena, Theo, das ist wahrscheinlich den meisten auch ein Name. Die nehmen quasi bestehende Hausverwaltung, ziehen da ein bisschen Digitalisierung, Automatisierung drüber, aber lösen eigentlich im Kern nicht das Problem, weil wir haben nämlich hier weiterhin, sage ich mal, stark unstrukturierte Daten vorliegen und das ganze Ökosystem, was es eigentlich um die Immobilie gibt, ist damit gar nicht bespielbar. Und was wir mit Reltix eben versuchen, ist dadurch, dass wir halt so nah am Geschäft sind, wirklich jeden einzelnen Prozess zu durchdringen, jeden einzelnen Datenpunkt zu erfassen, und die Hausverwaltung damit eigentlich zu dem zu machen, was sie ist, weil sie ist ja eigentlich eine Kontextmaschine um die Immobilie, also quasi sowas wie ein Betriebssystem, wo ich dann später, egal ob es jetzt der Hausverwalter ist, ob es ein externer Dienstleister ist, ob es ein AI-Agent ist, eigentlich andocken kann, um meine Probleme bestmöglich zu lösen. Und wir hören ja auch immer wieder von dem Problem, dass es ja Nachwuchsprobleme gibt in der Immobilienbranche. Und das versuchen wir damit auch so ein bisschen zu lösen. Weil wenn KI und Automatisierung im Hintergrund viel repetitive Arbeit abnehmen, können sich die Leute, die sich wirklich für Immobilien interessieren, wieder auf die Sachen fokussieren, die wirklich spannend sind. Also der Kundenkontakt, größere Sanierung, vorausschauende Planung. Also das, wofür die Leute eigentlich in den Job gehen.
Ja, okay. Also ich glaube, vom produktseitig haben die Leute, das, also ist glaube ich jetzt nachvollziehbar schon, was ihr macht. Ich finde schon einmal interessant, der Teil, der mich interessiert hat oder wo ich dachte, okay, wie macht man das? Weil ich sage mal, auf der Verwaltungsseite sozusagen zur Digitalisierung, okay, ist die eine Geschichte, aber das, wo ja dann sozusagen die Schwachstelle ist, ja dann A, direkt draußen, was passiert am Haus oder an der Immobilie, also auch so Hausmeister und Co. Was ist da sozusagen der Kniff bei euch?
Ich sag mal so, man muss natürlich immer versuchen, auch nah am Objekt zu sein. Das heißt für mich jetzt nicht physisch nah dran zu sein, aber einfach digitale Schnittstellen zu den Dienstleistern, zu den Partnern außen zu schaffen, damit man natürlich immer den Überblick behält und dass vor allem dann auch die Bewohner, die Eigentümer auch sehen, dass am Objekt was vorangeht. Ich meine, sei es sowas wie ein digitaler Status-Tracker oder ein Hausmeister, der sich nach erledigter Arbeit über einen dynamischen QR-Code einscannt, sodass man halt auch wirklich sieht, hey, es war jemand vor Ort. Ja. Und das muss man dann natürlich auch nochmal mit so einem Feedback-Layer unterlegen, weil Leute können natürlich bei uns nach einer Interaktion mit Dienstleistern diese auch bewerten, sodass wir halt auch wirklich immer Track darauf haben, welche Partner von uns sind wirklich gut. Und ich denke, das ist so ein bisschen die Zukunft, weil wir wollen natürlich davon weg, dass es grundsätzlich eine hohe Unzufriedenheit gibt, eher zu einem Markt, wo Leute sagen, hey, es gibt ein richtig gutes Offering an der Stelle und ich bin wirklich so beyond my expectations zufrieden.
Ja, okay, ja. Also das ist, ich finde es mega, die Idee. Jetzt aber die Frage natürlich, wie bist du drauf oder wie seid ihr drauf gekommen, das tatsächlich selber zu machen? Also ich meine, es ist ja mal noch die eine Geschichte festzustellen, dass es irgendwie doof ist, aber es gibt ja irgendwie so Halblösungen. Mhm. Ja. Wieso habt ihr es dann angefangen, selber zu bauen?
Naja, ich sag mal so, für uns war am Anfang die Überzeugung, wir wollen in den Markt Hausverwaltung rein. Wie gesagt, das kam so ein bisschen eben durch das eigene, sag ich mal, Rumexperimentieren mit Immobilien. Und nachdem dann wieder mal irgendwie da ein ernüchternder Call mit einer Hausverwaltung stattgefunden hat, habe ich so nachgedacht, ey, das muss man doch eigentlich selber machen. Habe dann mit Jan gesprochen, mit dem ich ja auch studiert habe an der WAU. Wir waren danach noch viel in Kontakt, er da ja zwischenzeitlich bei Inpal in Berlin. Und er war dann eigentlich auch direkt Feuer und Flamme, weil er die Probleme ja auch kannte. Ich meine, Enpal arbeitet ja auch sehr nah an Immobilien, hat dann damals auch schon angefangen, mehr Multifamily zu machen, wo man dann ja halt auch mit WGs etc. Kontakt hat. Ja. Und da waren wir dann beide eigentlich Feuer und Flamme. Und am Anfang sind wir auch eher so auf dem Weg gewesen, hey, wir können es doch eigentlich mit bestehenden Lösungen besser machen, sind dann aber auch relativ schnell an die Grenzen des, digital Möglichen gestoßen. Und dann löst du das nicht mit einfachen Automatisierungen und Customizations, sondern uns war klar, man muss wirklich die komplette Infrastruktur neu denken, Prozesse selber aufsetzen, Daten selber erfassen, um so halt wirklich dann auch zukünftig das Ganze vor dem Dawn of AI, sage ich mal, so ein bisschen defensible zu machen.
Ja, okay. Was ist aus deiner Sicht heute, also bis Stand heute sozusagen, die größte Challenge gewesen bei der Geschichte?
Ich würde sagen, weiterhin ist es definitiv die menschliche Komponente, weil ich sag mal so, wir haben natürlich auch noch ein Team an Hausverwaltern bei uns sitzen, die du natürlich auch so ein bisschen daran gewöhnen musst, dass man jetzt viel digitaler arbeitet, agiler ist. Ich meine, dadurch, dass wir ein sehr junges Team haben, war das sehr gut möglich, weil alle sehr begeistert von unserer Lösung direkt waren und sich auch sehr aktiv einbringen wollen, auch was Verbesserungen angeht etc. Aber dann hast du auf der anderen Seite natürlich auch die Eigentümer, die oft natürlich auch schon ein bisschen älter sind oder das halt schon immer so kennen. Das ist meine Lieblingsaussage, die ich viel zu oft gehört habe in den letzten Monaten. Und das waren, sage ich mal, so die größten Challenges, die wir eigentlich da hatten. Weil auf der digitalen Seite ist das Ganze ja schon irgendwie ein Greenfield. Also es ist ja nicht so, dass wir auf irgendwas aufsetzen, was schon hochtechnologisiert ist, wir setzen halt wirklich auf Aktenordnern und Excel-Sheets auf. Darum haben wir da wirklich allen Freiraum gehabt und ja, die Bottlenecks kamen, wenn, sage ich mal, aus der realen Welt.
Ja, okay. Du hast ja im Vorgespräch erzählt, ihr seid ja jetzt schon ein paar Leute. Und eine der Sachen, wo du gesagt hast, was wirklich ein Riesenvorteil war, dass zum Beispiel Entwickler und Verwalter quasi in einem Büro sitzen. Also diesen Connect zwischen, also die Leute, die echt die Probleme haben und denen, die tatsächliche Lösung bauen, dass der Weg halt kurz ist. Vielleicht kannst du da nochmal zwei Sätze sagen, weil es fand ich eine spannende Überlegung. Man hat das ja oft, dass irgendwie auch jetzt nur Fans gegen Entwickler, aber ne, sie lieben ihren Code und bauen tolle Lösungen und dann am Ende stellt sich raus, ist eigentlich nicht das gelöst worden, was das Problem ist.
Mhm. Ja, ich sag mal so, wir haben im Hiring sehr darauf geachtet, dass wir Entwickler einstellen, die, sag ich mal, auch nah irgendwie am Product sind. Ne? Also die zwar sehr gut sind in dem, was sie tun, coden, aber halt vor allem auch, sag ich mal, das Problem so ein bisschen nachvollziehen können und vielleicht selber schon Touchpoints dazu hatten. Das ist bei der Hausverwaltung natürlich einfach, weil jeder wohnt, also hat jeder auch irgendwo eine Hausverwaltung. Ja. Und genau, wir haben halt unser Office, ja, also das Headquarter in Düsseldorf und da sitzen tatsächlich unsere Entwickler in ihrem Zimmer direkt neben dem Ops-Floor. Das heißt, da gibt's einen super lebendigen Austausch und ich versuche das auch immer so ziemlich stark zu encouragen. Also wir haben ein Format, unsere Coffee Walks, da versuchen wir auch Leute so ein bisschen durcheinander zu mischen, dass jeder mal mit einem anderen Department irgendwie in Austausch kommt. Und ich habe das Gefühl, dass die Entwickler nicht wie so ein Fremdkörper im Unternehmen sitzen, sondern sehr, sehr, sehr stark integriert sind. Dadurch, dass man halt eben mal zusammen Mittagessen geht, dass man mal einen Coffee Walk macht oder dass man halt einfach auf einem Team-Event zusammen ein Bierchen trinkt und eigentlich über ganz banale Sachen redet. Aber dann kommen da natürlich auch Ideen raus, die man so vielleicht sonst gar nicht sehen würde, wenn man nicht mit den Usern wirklich so eng verbunden ist.
Ja, also das finde ich wirklich einen interessanten Punkt. Ich meine, du bist ja eine Generation, die vor Corona ja schon irgendwie Karriere gemacht hat oder gearbeitet hat, dann Corona, dann habt ihr, ihr habt nach Corona gegründet.
Mhm. Ja. Aber deutlich du, danach.
Ja, also ja klar, also ne, das, wie würdest du das sehen heute, weil Remote-Arbeit ist was, was die Leute gerne nutzen, Homeoffice nutzen die Leute gern. Jetzt hast du gerade mit Coffee Walks beschrieben und irgendwie Leute sitzen dann zusammen im Büro. Was ist eure Philosophie? Also seid ihr, ja, müssen ins Office kommen die Leute oder?
Also ich sag mal so, wir haben absolut keinen Office-Zwang. Es ist so, dass wir, glaube ich, durch eine sehr coole Kultur und nettes Beisammen die Leute halt auch irgendwie incentivieren, ins Büro zu kommen. Aber grundsätzlich ein Verwalter, der hat natürlich viel auf dem Tisch und der braucht natürlich auch mal seine Phasen, wo der einfach in Ruhe arbeiten kann. Darum stellen wir es den Leuten ziemlich frei, von wo sie arbeiten. Weil mein Mantra ist auch, hey, solange du die Aufgaben erledigst, ist es mir eigentlich relativ egal, von wo. Und das gilt natürlich auch für die Entwickler dann. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir halt einfach eine sehr tightly knit Culture geschaffen haben, ist unser Büro eigentlich immer ziemlich voll. Und da freue ich mich sehr drüber.
Ja, also ich glaube, es gibt da kein richtig oder falsch am Ende, ja, aber ich finde es gerade aktuell finde ich schon eine interessante Debatte und eine interessante Entwicklung, die da vor sich geht, so was die Kultur betrifft, wie man Teams aufbaut und wie viele Leute auch tatsächlich wieder vermehrt auch den Fokus setzen, ne? Wir machen halt nur noch 2 Tage Homeoffice und der Rest wieder ins Office, weil irgendwie es fühlt sich, weiß ich, entweder natürlicher an oder die Performance ist besser. Keine Ahnung, also finde ich eine interessante Debatte, die es da aktuell gibt oder eine aktuelle Entwicklung jetzt.
Absolut, also ich glaube, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Branche an und in welcher Stage man sich befindet. Also wenn man halt wirklich klar definierte Aufgaben, klar definierte Arbeitspakete hat, dann ist natürlich auch sicherlich so ein bisschen mehr Homeoffice machbar und gut. Ja. Aber ich sag mal, wie gesagt, bei uns, wir leben auch so ein bisschen vom Austausch. Und jedes Mal, wenn ich mit Mitarbeitern spreche, dann sagen die, oh, ich komme gerne, weil hier die Leute mag ich, es macht einfach Spaß, zur Arbeit zu kommen. Also da ist gar nicht so dieser Druck, ah, ich wäre jetzt lieber im Homeoffice, sondern alle sind eigentlich sehr gerne da.
Ja, das hat schon also den typischen Startup-Flair auch.
Absolut.
Habt ihr auch einen Kicker im Büro oder was?
Einen Kicker haben wir nicht, wir haben eine Tischtennisplatte.
Ah ja, gut, okay.
Aber ich habe bei meiner Oma im Keller noch einen Kicker stehen, den wollte ich immer mal mitbringen, ich bin nur noch nicht dazu gekommen.
Sehr gut. Ja, es gibt ja entweder die PlayStation, Tischtennis oder Kicker, ist glaube ich so ziemlich klassisch, die drei.
Ja, ja, genau.
Sehr gut, okay. Du hast gerade Thema Stage angesprochen, wo steht ihr denn eigentlich gerade? Also Ich meine, es klingt ja wie immer, wenn man so über die Startups redet und wenn sie pitchen und erzählen, wie weit sie, klingt alles schon, ne, wir räumen jetzt den Markt auf und so weiter. Aber ich meine, wo stehst du denn? Wo steht ihr denn aktuell?
Also ich würde sagen, wir räumen insbesondere regional schon sehr, sehr stark auf. Also ich meine, wir haben jetzt über 4000 Einheiten in der Verwaltung in ungefähr einem halben Jahr Go-to-Market. Jedes Mal, wenn wir mit anderen Leuten sprechen, ist das so ziemlich unheard of und jeder ist wirklich sehr impressed von der ganzen Geschichte. Ich meine, wir haben jetzt ja, wie gesagt, die 3 Millionen Pre-Seed noch eingesammelt, um halt so ein bisschen das Wachstum voranzutreiben. Und was ich immer ganz lustig finde, also der Jan, mein Co-Founder, der macht ja so das ganze Growth-Thema bei uns. Und letztens war ein Verwalter Unterlagen abholen bei einer Altverwaltung, von der wir ein Mandat übernommen haben. Und die kannten uns schon. Der Geschäftsführer meinte irgendwie so, ah ja, hier, der Jan Horstmann ist schon ein Macher. Irgendwie alle Verwalter hier in Düsseldorf haben so ein bisschen Angst. Also das zeigt halt schon, dass man da irgendwie ein Zeichen setzt. Und ich meine, das ist jetzt noch regional. Aber das, was wir so geplant haben, geht ja auch deutlich über die Grenzen Düsseldorfs hinaus.
Ja, also der Markt ist ja auch für euch, ist ja nicht Deutschland, sondern ist ja international im Zweifel. Also gibt es da große Unterschiede zu, weiß ich nicht, jetzt Frankreich oder Italien, Spanien, England, was so Hausverwaltung betrifft? Ich habe keine Ahnung, deswegen ist es aber.
Also ich sag mal so, wir bauen ja wie gesagt auch sowieso das Infrastructure Layer für die Immobilienbranche. Und das Schöne ist natürlich, ein Gebäude in Deutschland ist, sage ich mal, so vom Grundsatz her das gleiche wie ein Gebäude in Timbuktu oder in San Francisco. Ne? Das heißt, grundsätzlich die digitale Infrastruktur ist die gleiche, aber gerade natürlich in Europa hat man natürlich auch different Legal Regimes etc. Ja. Aber das ist auch nichts, worüber ich mir jetzt Gedanken mache, weil unser Ziel ist es natürlich jetzt erstmal in Deutschland wirklich eine starke Positionierung hinzustellen und danach kann man immer noch schauen, wie es dann mit der Internationalisierung weitergeht. Aber es ist natürlich nicht das erklärte Ziel, in Deutschland halt zu machen.
Ja, würde ja keinen Sinn machen. Also das ist, ich hatte neulich erst eine Diskussion mit zum Thema Startup und warum haben wir vielleicht in Europa nicht so die ganz großen Player und warum dauert das alles so lange? Und das ganze ein Argument war, dass die deutschen Startups, da ging es aber eher so um die Ingenieure oder die Researcher, die aus der Uni kommen, war, dass sie nicht direkt von Anfang an international denken. Sondern erstmal so, wir machen Deutschland oder Dach und dann gehen wir nach Frankreich und dann nach Spanien und dann statt von Anfang an zu sagen, nö, dann halt Amerika oder wir machen einfach ganz Europa direkt von Anfang an oder sowas. Das fand ich eine interessante Aussage, weil ich habe das einmal mitgemacht, wie das ist, wenn man internationalisiert. Und ich weiß auch, was das für ein Pain ist, der damit einhergeht. Ja, also, aber fand ich interessant, was ist dein Take dazu?
Also irgendwie teile ich natürlich auch schon so ein bisschen den Take, weil grundsätzlich macht es natürlich wenig Sinn, sich jetzt auf einen Markt zu fokussieren. Ja. Der große Unterschied von uns natürlich auch zu Startups in den USA ist, ich habe in den USA einen Markt, der ist mindestens so groß wie Europa, wenn nicht je nach Vertical natürlich sogar noch größer. Ja. Und du hast ein Legal Regime, du hast eine Sprache und in Europa ist es halt sehr fragmentiert, weshalb die internationale Skalierung natürlich schwierig ist. Weil ob ich jetzt aus North Dakota nach Virginia expandiere, da ändert sich jetzt nicht besonders viel. Wenn ich jetzt von Deutschland nach Frankreich will, habe ich jede Menge Sachen, die mich da auch irgendwo zurückhalten. Ja. Deshalb ist, glaube ich, auch so eine europaweite Skalierung irgendwo schwieriger als für ein US-Startup, sage ich mal, erstmal den Home-Turf zu erobern. Aber jetzt gerade in der Hausverwaltung, ich meine, es ist ein 15 bis 20 Milliarden Euro Markt, nur originär die Hausverwaltung in Deutschland. Wenn man das ganze Ecosystem mitzählt, ist man wahrscheinlich eher so Richtung 60, 70 Milliarden unterwegs. Das heißt, erstmal hier eine gute, skalierbare Lösung hinzustellen, macht absolut Sinn. Und über die nächsten Schritte muss man sich halt dann Gedanken machen, wenn man mature enough ist. Weil ich glaube, der größere Fehler eigentlich, als zu Hause zu bleiben und da erfolgreich zu sein, ist zu früh zu expandieren und zu skalieren und dann eben daran zu zerbrechen.
Ja. Okay. So, dann lass uns auch mal ein bisschen vielleicht auch reingehen. Jetzt, ich meine, ist deine Gründergeschichte vielleicht, ist ja dein erstes Startup, was du, oder?
Mehr oder minder. Also das erste offizielle, sagen
wir. Okay. Ja, was ist so deine Erfahrung jetzt nach der ersten Zeit bis heute? Hast du es dir so vorgestellt?
Ja, ich sag mal, ich hole mal so ein bisschen aus, um da vielleicht mal so ein bisschen zu sagen, wo ich da eigentlich auch herkomme. Also ich habe so mit 13, 14 mal so einen Online-Shop für so High-Fashion-Sachen gegründet, weil ich mir damals auch die neuen Yeezys und Supreme-Sachen kaufen wollte, aber halt leider nicht das nötige Taschengeld dafür hatte. Und dann musste ich halt irgendwie gucken, wie ich an das Geld komme. Und das ging durch Resellen ganz gut. Und daher, sage ich mal, so die ersten unternehmerischen Erfahrungen gesammelt. Das dann halt, wie gesagt, übersetzt in den Ankauf von Wohnungen. Damals dachte ich aber noch, ich will eigentlich irgendwie Karriere im Banking machen, habe dann ja Finance studiert, war bei einem Hedgefonds in der Schweiz, aber irgendwie habe ich dann relativ schnell gemerkt, ich will hands-on arbeiten, ich will Unternehmer sein. Und ich muss schon sagen, es ist eigentlich sehr stark so, wie ich es mir vorgestellt habe. So, ich mache irgendwas und habe eigentlich auch direkt den Output. Also ich bin ein Mensch, ich würde nicht sagen, dass ich ungeduldig bin, aber wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann will ich es auch umsetzen. Ja. Und das ist halt voll dieses Gründerdasein. Man muss halt einfach so eine Machen-Mentalität haben. Und das hat sich absolut bewahrheitet. Also ich meine, es kommen natürlich auch immer mal wieder Sachen, dann ist es mal schwieriger, dann hat man mal eine Durststrecke. Also ich meine, von den ersten 100.000 zur ersten Million war es ein weiter Weg. Und da hat man sicherlich auch mal so Momente gehabt. Ich meine, also kurz nach unserem Go-to-Market letzten August, da kam nicht viel rein. Da dachte ich mir so, boah, machen wir vielleicht doch irgendwas falsch? Aber dann war es halt einfach so, ey, im August, September sind die Leute in Sommerferien. Da sucht keiner eine neue Hausverwaltung. Das sind halt Sachen, die lernt man dann. Aber mittlerweile bin ich da super entspannt, super cool. Am Ende, man muss halt irgendwie so ein bisschen von sich selber überzeugt sein und vor allem von seinem Team, was man aufgestellt hat. Und dann kann man eigentlich auch jede Challenge lösen.
Ja. Ja, okay, diese Geduld oder die Ruhe dann mitzubringen, das ist natürlich nicht selbstverständlich. Aber ja, wär ich wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen, dass im August jetzt keiner eine Hausverwaltung sucht. Aber ich hätte gedacht, der Pain ist bei den Alten so groß, dass die immer auf der Suche sind nach neuen Ideen. Aber,
ja, halt nicht, wenn die am Strand irgendwie in der Türkei oder auf Mallorca liegen, dann ist das, glaube ich, hinten angestellt.
Was waren so beim Start denn die größten Herausforderungen? Also gibt es irgendwie, wo du sagst, ich meine, das Gründen selber, jetzt das, was ihr macht, ist jetzt ist ja auch ein bisschen Aufwand, irgendwie eine Software zu bauen, Infrastruktur dazu hinzubekommen, irgendwie Marketing zu machen.
Ich würde sagen, Hiring war im ersten Schritt wahrscheinlich unsere größte Herausforderung.
Okay.
Also Raisen ging gut von der Hand, weil ich meine, es ist ein proven Business Model. Wir sind ein super starkes Team. Wir haben ziemlich schnell Traction bewiesen. Von der Seite war es nicht so schwierig. Sales genau das Gleiche. Ich meine, der Jan hat den ganzen Außenvertrieb für Enpal aufgebaut. Ich habe damals neben dem Studium auf der Straße für WWF und UNICEF Spendenverträge verkauft. Also wir beide wissen, glaube ich, wie man Vertrieb macht. Von daher war das jetzt auch nicht so das Bottleneck. Die deutsche Bürokratie, da kann man viel drüber schimpfen, da sind wir auch sicher das ein oder andere Mal gestolpert. Ja. Das war aber jetzt auch nicht das größte Bottleneck für uns, sondern wirklich eher so das Thema Hiring. Ich meine, wir sitzen in Düsseldorf, das ist jetzt nicht unbedingt der größte Hightech-Standort. Also mir gefällt es da tatsächlich sehr gut. Also so die Rhein-Ruhr-Area finde ich schön, also mir gefällt es da. Ja. Aber gerade wenn man auch jetzt Tech-Talent sucht, ist das natürlich nicht unbedingt der Spot, wo die Leute sich tummeln. Ne? Das ist dann halt eher Berlin und München. Ja. Und da hatten wir schon so ein bisschen unsere Schwierigkeiten. Also da musstest du mal wirklich die Traction unter Beweis stellen, musstest vor allem auch zeigen, hey, wir sind nicht nur eine Hausverwaltung, die ein bisschen Automatisierung baut, sondern wir bauen hier wirklich ein transformierendes Produkt, was eigentlich eine Revolution in einer riesengroßen Branche ist. Und dann kamen die ersten Bewerbungen. Dann haben wir die Forschungszulage bekommen. Dann gab es noch mal mehr Influx, weil dann ja auch quasi das Bundesministerium approved hat, dass wir da wirklich am Cutting Edge eigentlich der Technologie sind. Ja. Aber am Anfang war das wirklich nicht einfach.
Okay. Und euer Gründerteam, ihr brauchtet da quasi jemanden, der mit entwickelt dann? Also
genau, also ich sag mal, wie gesagt, dadurch, dass wir am Anfang halt mit der Idee gestartet sind, dass wir auch Third-Party-Existing-Solutions verwenden und so ein paar Automatisierungen selber machen, Low-Code, No-Code, war das jetzt nicht essentiell zur Gründung, weil am Ende war natürlich unsere Narrative, hier jetzt ein riesengroßes Ding hinzustellen, das schaffen wir halt durch den Go-to-Market. Erst durch den Pivot hin zu, hey, wir bauen unsere Software selber, kam dann auch der Need, jemanden zu finden, der halt uns das ganze Produkt bauen kann. Und da haben wir mit Kasper jemanden im Team, der einfach wahrscheinlich besser als wir selber, sage ich mal, so die Tech-Vision verkörpert. und der da auch unglaublich stark gewachsen ist, seitdem er uns gejoint ist. Und da haben wir halt einfach einen riesen Glücksgriff gelandet. Der ist übrigens auch aus Berlin rübergezogen nach Düsseldorf.
Ja, ja. Weil du gerade Pivot angesprochen hast, wie kam es denn dazu dann? Also, und vielleicht kannst du auch mal ein bisschen den Prozess, weil das ist ja ein typisches Thema, was viele Startups haben. Ne? Sie starten irgendwie mit einer Idee, mit irgendwie haben vielleicht sogar einen gewissen Erfolg damit, aber irgendwann stößt man so eine gläserne Decke oder so. Also kommt man irgendwie nicht so richtig weiter und dann muss man was anderes machen. Aber es ist ja nicht einfach, auch Dinge loszulassen. Wie war das bei euch?
Ich sag mal, es war natürlich ein Prozess. Also das ist keine Entscheidung, die du von heute auf morgen fällst. Bei uns war es ja so, wir haben dann angefangen mit dieser Third-Party-Software und haben angefangen, auch Automatisierungen zu bauen. Und dann ist uns immer wieder aufgefallen, entweder, hey, die Datenstruktur im Hintergrund macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Das müsste eigentlich ganz anders aussehen.
Ja.
Oder hier gibt es vielleicht nicht den API-Endpoint, den wir eigentlich bräuchten.
Ja.
Und dann kam immer mehr so die Realisierung, maybe we should scrap all of this and build our own thing. Und die Entscheidung haben wir dann halt irgendwann gefällt. Das war dann natürlich schon nochmal ein kleiner Step back, weil man musste dann Daten migrieren etc. Ja. Aber damals hatten wir natürlich auch noch nicht so viele Einheiten.
Ja.
Darum war die Entscheidung dann relativ einfach. Also es war jetzt ja kein kompletter Strategie-Pivot, sage ich mal, sondern mehr etwas, was sich entwickelt hat und jetzt definitiv auf einem sehr soliden Fundament steht.
Ja, okay. Also weil das ist, wie gesagt, Pivot ist immer so ein Thema, es beschäftigt viele und betrifft viele. Von daher, da musst du dann im Zweifel irgendwann durch. Aber ja, in dem Fall würde ich, ist es ja scheinbar eine gute Idee
gewesen. Aber da kann ich tatsächlich einen unserer ersten Investoren quoten, den Christian Stiebner. Der hat mal gesagt, ja, ich investiere in Gründer. Am Ende, wenn ihr gut seid, ich glaube bei 90% meiner Startups, ist das, was jetzt erfolgreich geworden ist, nicht das, mit dem die damals an den Start gegangen sind, was die mir gepitcht haben.
Ja.
Darum ist es, glaube ich, viel mehr mit den Leuten in der Beziehung, als mit dem, was da am Anfang steht, weil das ist ja doch irgendwo ein lebendes Produkt, das ist eine lebende Company und da verändert sich einfach viel. Also es ist viel mehr personenbezogen eigentlich. Von daher ist so ein Pivot meistens wahrscheinlich eher ein gutes Zeichen, weil man ja sieht, das Gründerteam macht sich Gedanken und sieht vielleicht auch, hey, da sind Fehler, wir sollten das ändern und ist dann halt auch convicted und stark genug, das auch wirklich durchzuziehen.
Ja, ja, also ich meine, das, glaube ich, gibt es unisono von den meisten Investoren, gerade von den frühen Investoren, dass sie sagen, hey, wir nehmen das Team. Also die Idee muss trotzdem irgendwie was hergeben, ja, aber am Ende entscheidet oftmals oder überzeugt schlussendlich das Team.
Ja, absolut.
Ja. Okay. Jetzt hat sie uns auch schon gesagt, ihr habt jetzt gerade hier Seed-Runde oder Pre-Seed, 3 Millionen. So Tipps fürs Fundraising?
Be yourself ist, glaube ich, so mein größter Tipp. Ne? Am Ende bekommst du natürlich, wenn du eine gewisse Traction hast und Investoren in deinem Netzwerk, immer mal wieder Intros. Und dann sollte man halt einfach begeistert von der Idee sein, sonst sollte man vielleicht auch eh nicht gründen. Und wenn man das dann einfach verkörpert und, sage ich mal, diesen Schwung mitbringt und das Feuer dahinter, dann bekommt man eigentlich jeden überzeugt.
Ja, du kamst ja vorher schon aus der Welt. Hatte das Netzwerk, was du da hattest, schon ordentlich geholfen vielleicht? Oder hast du
tatsächlich? Ich würde sagen, das Netzwerk von der WAU hat ungemein geholfen.
Ja.
Also ich meine, wir haben da super viele Intros bekommen. Wir waren ja dann auch für Events mal am Campus, eher natürlich, um so ein bisschen was zurückzugeben, auch den aktuellen Studenten, was ein bisschen von unseren Erfahrungen zu berichten.
Ja.
Aber dadurch, dass man da halt irgendwie präsent war, hat sich uns natürlich ein riesengroßes Netzwerk auch eröffnet.
Ja.
Und danach, alles Weitere kam eigentlich mehr oder weniger organisch. Also wir haben keinen unserer Investoren selber outgereached.
Na ja, okay. Das ist natürlich auch eine bequeme Situation,
ja.
wenn man die Intros bekommt und B dann noch so gut läuft oder so viel, dass sich das rumspricht, dass die Leute zu dir kommen.
Absolut, ich bin sehr zufrieden damit.
Sehr gut. Okay, was sind denn die Challenges, die ihr habt oder die du hast, wo du sagst, okay, Mensch, das war irgendwie anders als erwartet oder es ist tatsächlich aktuell, wo man sagt, Mensch, das ist schon eine Herausforderung, die wir lösen müssen?
Also eine Sache ist natürlich, dass es bei uns sehr, sehr gut läuft. Also ich meine, die Frage bekomme ich sehr oft und ich habe meistens nicht so eine wirklich Pinpoint-klare Antwort, weil man arbeitet natürlich an vielen Baustellen, aber es läuft all in all halt einfach sehr, sehr gut. Ich würde sagen, dieser Schritt von der Professionalisierung, man ist ein Team von 10 Leuten, wo einfach jeder in die Richtung läuft, in die er laufen sollte und einfach macht und executed, hinzu, wir sind jetzt eine Organisation mit über 30 Mitarbeitern und man baut Departments auf, man schafft Strukturen. Ich meine, wir haben natürlich super flache Hierarchien und jeder quatscht mal mit jedem, aber man muss natürlich schon Struktur reinbringen und das Unternehmen professionalisiert einfach ungemein. Und das ist natürlich schon nochmal ein sehr, sehr großer Step-up von dann dieser, sag ich mal, initialen Startup-Stage.
Ja. Wie habt ihr das denn gemacht jetzt, den Aufbau? Weil ich hatte tatsächlich neulich wieder mit einem Startup eine Diskussion, oder nicht Diskussion, sondern Gespräch darüber. Jetzt skaliert man halt, jetzt fängt man an, weiß man, okay, man stellt jetzt sukzessive Leute ein. Also wie dezidiert oder wie ausgebufft ist sozusagen der Plan vorher, zu sagen, ja, wir haben jetzt schon mal einen Org-Chart im Kopf für 50 Leute oder für 30 Leute, oder wie geht ihr da ran?
Tatsächlich hatte ich sowas vorher nie im Kopf. Also wir sind da wirklich sehr ad hoc an die Sache rangegangen und haben halt immer dann für die Person oder für die Position geheiert, was wir halt eben brauchten. Ne? Ich meine, das hat am Anfang natürlich noch sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt muss man natürlich schon noch mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Hey, welche Rollen brauche ich vielleicht bis End of Year, wenn ich das Growth sustain will, was ich jetzt gerade habe. Ja. Aber da ist es halt einfach key gewesen, für jede Rolle, die, sage ich mal, wirklich dann auch ein Department hat, nur wirklich AAA Personas zu hiren. Und was für uns noch einen riesen Unterschied gemacht hat, ist, wir haben jetzt seit mittlerweile 6 Wochen eine People and Culture Lead, die macht einen phänomenalen Job. Und da merkt man halt einfach, dass jetzt so das ganze Thema Culture im Unternehmen, Hiring und auch Aufbau der Organisation halt nochmal deutlich professionalisiert wurde. Aber ich würde sagen, dass halt einfach diese Transition hin zu, ich baue wirklich eine Organisation auf, eigentlich so mit den ersten 10 Leuten steht und fällt, ja, und der Qualität dieser Leute, beziehungsweise wie gut die unter sich eine Organisation aufbauen können.
Ja, also da ist auf jeden Fall was dran. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt, wie du sagst, muss man dann doch mal in eine Planung gehen und sich ein paar Gedanken dazu machen, was sind so die nächsten Schritte. Finde ich auch spannend, dass du sagst, okay, habt jetzt seit ein paar Wochen jemand fürs Culture-Thema. Was ist das denn? Was macht das für dich aus? So, weil Culture, ich meine, es gibt da ja eigentlich 1 Million Bücher dazu zum Thema Culture und Culture Eats Strategy for Breakfast und keine Ahnung was. Also was ist deine Sicht darauf? Also
ich sag mal so, für mich ist Kultur eigentlich so ein bisschen das, wie arbeiten wir und alle Leute so ein bisschen unter unserer Vision allein zu bekommen. Weil gut, ich meine, wir haben natürlich auch Leute, die jetzt normal im Operativen arbeiten, aber ich habe das Gefühl, dass wir einfach durch das, was wir da machen und dass wir auch natürlich selber so ein bisschen vorleben, an was wir glauben, wir die Leute natürlich auch so ein bisschen elevated bekommen haben von den Jobs, die sie vielleicht vorher gemacht haben, wo man eher den Job, sage ich mal, als Mittel zum Zweck hatte, so hin, dass man jetzt irgendwie alle gemeinsam an einer Vision arbeitet. Letztens hat mir eine Mitarbeiterin bei einem Coffee Walk erzählt, dass sie sich immer so fühlt, wenn sie ins Office kommt, als wenn sie mit Freunden an einem Schulprojekt arbeitet. Also das ist, was für mich Kultur irgendwie so ein bisschen beschreibt. Und ich könnte eigentlich nicht glücklicher sein, wenn Leute mir sowas spiegeln.
Ja. Denkst du, dass man das aufrechthalten kann? Also
auch mit
100 Leuten?
Ja, also ich sag mal so, wir tun natürlich alles dafür, dass es so bleibt. Und jetzt beispielsweise an unserem Standort in Essen sind wir jetzt auch 5 Leute. Und ich habe das Gefühl, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Also dass da so dieselbe Work Ethic herrscht. Wir haben halt auch immer mal Leute von uns in Düsseldorf, die rüber nach Essen fahren. Unser Standortleiter ist einmal die Woche bei uns im Büro, aber auch nicht, weil ich ihm gesagt habe, er muss da sein, sondern weil er einfach gesagt hat, ich finde es hier so cool, ich will gerne einmal die Woche da sein. Und so glaube ich, dass man das schon auch dann so über die Standorte hinweg gezogen bekommt. Das ist nur ein Thema, was, glaube ich, grundlegend irgendwie im Kern von der ganzen Vision stehen muss, dass man halt ein großes Augenmerk darauf legt, zu gucken, dass diese Culture halt eben intakt bleibt.
Was sind so deine Routinen, die du machst, also die du jetzt tatsächlich als Gründer machst, um diese Kultur weiter am Leben zu halten?
Also ich sag mal so, wenn ich morgens ins Büro komme, versuche ich nach Möglichkeit, jeden, der da ist, irgendwie so kurz persönlich zu begrüßen. Also es kann Fistbump sein oder hey, guten Morgen. Aber so, dass man halt irgendwie visible ist, ne? Und ich sag mal so, wir machen auch freitags immer wie so ein Town Hall, unser Weekly. Und da muss man natürlich auch gucken, dass wir als Gründer vor Ort sind und natürlich auch so ein bisschen die Stimmung mit elevaten. Also ich sag mal so, das sind zwei wichtige Rituale für mich. Und ich bin halt super gerne eng auch im Austausch mit den Leuten. Weil es ist ja auch so, ich meine, wir haben aktuell keinen Office-Manager. Am Ende so den Mülleimer leere ich oftmals auch selber. Also irgendwie so als Gründer noch nahbar zu sein, den Leuten zu zeigen, hey, nur weil ich das Ding gegründet habe, mache ich trotzdem so die normalen Aufgaben auch und bin irgendwie nah an euch dran. Das ist, glaube ich, super wichtig, wenn man da so eine Kultur schützen will.
Also bin ich wirklich mal gespannt, auch wenn es wird ja, ist ja mit anderen Startups auch so, mit denen ich hier schon gesprochen habe, wenn wir mal irgendwie uns nochmal in 2-3 Jahren treffen.
Super gerne.
Ich habe das ja aus meiner Erfahrung, wir haben das ja damals von irgendwie wirklich auch auf 500 Leute skaliert, an einem Standort irgendwie über 100 Mitarbeiter, für 2 Standorte bin ich verantwortlich gewesen. Und dann hat man irgendwann so diesen Moment, wo man denkt, man kann vielleicht gar nicht mehr alles machen. Mhm. Und dann ändert sich sowas ja auch. Also Kultur wird sich im Zweifel auch ändern. Und dann ist es wirklich spannend, wie kann man das transportieren, weil ich sag mal, eine Company, ne, mit 20 Leuten oder 30 Leuten ist ein Startup, ist was anderes, als wenn du plötzlich, weiß ich nicht, 4.000 Einheiten hast, sondern, weiß ich nicht, 50.000 Einheiten oder 100.000 Einheiten.
Aber ich sag mal, it trickles down, ne? Also ich meine, wenn ich jetzt meine Energie und meine Überzeugung von der Vision, die wir haben, halt eben an unsere Department Heads weitergeben kann, dann werden die das auch an die Mitarbeiter weiter transportieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man weiterhin approachable bleibt. Also ich hatte das schon gemerkt, dass man mittlerweile an der Stage ist, wo New Joiner natürlich auch immer so einen gewissen Respekt vor einem haben. Ja. Und für mich ist das so ein bisschen befremdlich. So meistens bin ich in einem ähnlichen Alter wie die und irgendwie so, hey, also da ist eigentlich keine Barriere. So, wir können ganz normal wie Freunde quatschen. So. Ja. Und das darf man, glaube ich, nie ablegen. Ja.
Also aber es ist für neue Leute echt eine Challenge dann irgendwann. Mhm. Oder wenn du auch auf Party, wenn du dann irgendwann, weiß ich, 100 Leute bist und machst Party, und dann wissen die Leute, ah, guck mal, der ist aber vom Management und die haben vielleicht nur einmal mit dir gequatscht, weil, ne, dann ist das schon so eine Distanz, wo du denkst, ich will aber trotzdem gerne mit dir ein Bier trinken, weil für dich ist es ganz normal. Für die Mitarbeiter ist es aber einfach dann trotzdem der Boss.
Ja. Ja, weil aber da vielleicht auch ein kleiner Tipp von mir an die Zuhörer. Ich würde immer sagen, so stay curious and be bold. Damals, ich habe ja mein duales Studium bei der Commerzbank gemacht im Bachelor und ich musste dann so eine Projektarbeit schreiben im zweiten Semester und es ging da um MiFID-Regularien und dann habe ich Leute interviewt und dachte ich so, eigentlich wäre es doch cool, mit dem CEO zu sprechen. Und dann habe ich dem einfach eine E-Mail geschrieben, halt von meiner Commerzbank-Adresse. Und dann hat mir tatsächlich am nächsten Tag der Assistent von dem geschrieben, ja, der Herr Zielke wird sich Zeit für ein Interview nehmen. Und dann bin ich nach Frankfurt gefahren und habe dann mit dem CEO gequatscht. Ja. Und ich glaube, das passiert halt nicht jeden Tag und deshalb hat er es in dem Fall angenommen. Ja. Aber so, das ist so ein bisschen mein Take. Also ich glaube, wenn man halt einfach so die Chance takt, wir sind ja alle nur Menschen.
Ja. Also ich unterschreibe das sofort, was du sagst, weil ich glaube, dass tatsächlich für den Gründer selber auch angenehm ist, wenn da auch Leute drin sind, die mutig sind und die einfach das als ganz normal erachten. Und ich glaube, für jeden Mitarbeiter ist es auch tatsächlich eine Einladung zu sagen, hey, natürlich kannst du deinen CEO fragen. Wenn du das nicht kannst, ist wahrscheinlich in der Kultur irgendwas komisch.
Absolut, das würde ich so unterschreiben.
Also das kenne ich aber trotzdem. Also ich habe es, wie gesagt, einmal jetzt live oder nicht mal einmal dann mit gemacht und bei anderen schon live gesehen, ist wirklich eine Challenge. Also das zu maintainen und das weiterhin am Leben zu halten, ist eine große Challenge. Also toi, toi, toi auf jeden Fall.
Dann sprechen wir gerne in 2-3 Jahren nochmal.
Ja, machen wir gerne. Also ich habe gesagt, bei jedem, der irgendwann nochmal einen Exit macht oder eine größere Runde, dann müssen wir uns nochmal unterhalten, wie sich's entwickelt hat. Und mittlerweile sind wir ja auch schon bei über 70 Folgen. Also gibt schon, die Chance steigt auf jeden Fall, dass dann mal jemand von den Startups, die wir interviewt haben, hier durch die Decke geht.
Nächste Mal lade ich dich auf ein Altbier in Düsseldorf ein.
Ey, sehr gern, sehr gern. Also tatsächlich Düsseldorf, aber doch, war ich auch schon mal. Also ist jetzt nicht komplett neu, aber da komme ich auf jeden Fall gerne vorbei. Habt ihr ein cooles Startup-Büro schon, so mit, so wie wir hier gerade sitzen, mit der geilen Dachterrasse, wie wir gesehen haben?
Also ich würde sagen, unser Büro ist sehr cool. Ich habe auch schon conflicting opinions gehört, weil wir haben gerade eine Untermiete, glücklicherweise. Ne? Ja. Als Startup ist es gar nicht so leicht, ein Büro zu bekommen. Das ist tatsächlich einer der Punkte und es ist auch nicht so leicht, ein Auto zu bekommen. Das sind vielleicht wirklich so Challenges, die man als Startup hat. Aber auch da muss man einfach auf die Leute zugehen. Ne? Wir haben jetzt zufällig halt diese Untermiete bekommen. Das ist ein Personaldienstleister. Die haben extrem stark Personal abgebaut durch Automatisierung halt, weil die halt im Admin nicht mehr so viele Leute brauchen. Und weil wir zufällig den Dienstleister kennen, der über den das Büro hat, kam da dann das Intro und dann irgendwann war ich so, ja, Danny, wie sieht's denn aus? Braucht ihr das Büro? Und der so, nee, die Fläche, wir haben da eigentlich viel zu früh expandiert, jetzt brauchen wir es gar nicht mehr. Dann haben wir es von denen angemietet und die sind schon auch, also die sind natürlich kein Startup, ne, aber die sind so eine jung gebliebene Truppe, haben in meinen Augen ein sehr cooles Büro und ja, ich fühle mich da pudelwohl und ich habe auch insgesamt das Gefühl, dass Reltix da ein gutes Zuhause gefunden hat.
Sehr gut. Ja, das ist natürlich auf jeden Fall auch eine Challenge, Büros zu finden und Räume und vor allem, ich weiß gar nicht, wie bei uns, wir haben teilweise Büros gehabt für 8 Monate und dann mussten wir wieder ausziehen, weil wir zu schnell gewachsen sind. Es war, ich habe ja immer gesagt, ich mache keine Umzüge. Ja,
wir sind jetzt auch im dritten Büro schon und wir ziehen im August ein Stockwerk nach oben, das ist dann unser 4. Büro in ungefähr einem Jahr. Also.
Ja, das ist schon krass.
Aber ich meine, wir haben auch in unserem Wohnzimmer angefangen, also wenn man das jetzt überhaupt als Büro zählen kann.
Ja, doch, wahrscheinlich schon. Also es ist, wird auf jeden Fall irgendwann Teil der Gründerlegende sein.
Also ich habe tatsächlich auch über meinem Schreibtisch ein Bild hängen von dem Setup, was wir damals bei uns in der WG im Wohnzimmer hatten.
Cool. Also irgendwann kommt das dann ins Company-Familienalbum.
Ja, absolut.
Sehr gut.
Ja, man schreibt ja auch so viele Geschichten. Also ich meine, wir sind jetzt, also wir haben Anfang letzten Jahres ja gegründet. Wie gesagt, dann so August ging es dann so wirklich los mit Go-To-Market. Ja. Und in diesem etwas über einem Jahr, dass wir jetzt da irgendwie dran rumdoktoren, hat man doch schon so viel erlebt. Es kommt mir so vor, als ist es schon irgendwie 5 Jahre her.
Ja, man sagt ja immer, ein Startup-Jahr ist wie 7 Menschen, also Menschen, aber es ist wie bei den Hunden. Das ist so ähnlich.
Also die Katzen mit den 7 oder 9?
Die Katzen haben diese Leben, aber man sagt immer, ein Menschenjahr ist 7 Hundejahre. Deswegen, also ein Hund, der dann 7 Jahre alt ist, der ist eigentlich 49. Gelebt, ja. So, und beim Startup ist es so ähnlich. Weißt du, ein Jahr Startup ist halt wie 7 Jahre normales Arbeiten, sozusagen. Ja. Und ich würde es an meinen grauen Haaren auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal danke dir für den Einblick.
Super gerne.
Und für die Details und ja, toi 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 jetzt erstmal für die nächsten Monate. Ich meine, jetzt kommt ja nochmal richtig, also weiter PS auf die Straße mit der neuen Runde jetzt. Und ich meine, nach der Finanzierungsrunde ist vor der Finanzierungsrunde.
Ich wollte gerade sagen, man steht schon fast wieder in den Startlöchern.
Genau, ich wollte gerade sagen, es geht dann einfach direkt weiter. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr gelungener Start. Ich bin echt gespannt. Okay. Wir bleiben da auf jeden Fall mal in Kontakt, weil ich glaube, das ist ein Thema, was auch den einen oder anderen aus meinem Umfeld interessiert, der ein paar Immobilien hat. Also vielleicht.
Wenn wir bald nach Leipzig kommen, super gerne.
Genau. Dann quatschen wir auf jeden Fall nochmal. Ja. Aber auch du kommst jetzt nicht raus aus der Nummer, ohne uns zum Ende noch die 3 Fragen zu beantworten, die wir immer haben. Also ohne welche 3 Tools kannst du nicht arbeiten?
Claude, Outlook, und meine Notes-App auf dem iPhone.
Ah ja, okay. Ja, sehr gut. Also ich glaube, das was hatten wir schon ein oder andere Mal. Aber ich finde es immer noch erstaunlich tatsächlich, wie viele Leute immer mit Zettel und Stift oder mit diesen Notes kommen. Ja, weil ich kenne auch ganz viele Leute, die machen die Notes halt einfach als E-Mail, schicken sich als E-Mail. Dann hast du das
Ich mache das jetzt von Zeit zu Zeit in Teams, weil ich arbeite halt super viel in Teams und habe es ganz oben, aber man fällt doch immer wieder in alte Muster zurück.
Ja. Wenn es funktioniert für dich, ist ja egal. Okay, dann Frage Nummer 2. Welche Anschaffung unter 100 Euro hast du zuletzt gemacht, wo du sagst, die muss ich unbedingt mal erzählen? Das ist immer die schwierigste
Tatsächlich,
Frage.
Das ist völlig verrückt, weil ich merke immer wieder, jetzt aktuell, man ist irgendwie so in dem Startup-Ding drin, dass man so privat eigentlich super wenig macht. Und auch wenn ich mich jetzt fragen würde, hey, was ging so bei mir im Privatleben die letzten Monate gar nicht mal so viel. Und ich weiß auch gar nicht, was ich mir so zuletzt wirklich angeschafft habe.
Kann auch was fürs Büro gewesen sein. Also
yeah. Game Changer fürs Büro war definitiv mein Laptop-Stand. Also ich habe so einen Laptop, den du so hinten rumklappen kannst.
Ja.
Und den habe ich jetzt quasi wie so einen zweiten Bildschirm neben meinem Curved Screen installiert. Und das war schon ein Game Changer. Das ist schon deutlich geiler, als wenn der so unten auf dem Tisch steht.
Ja.
Ist jetzt sehr unspektakulär, aber das hat doch beim Arbeiten einiges verändert.
Ja, der ist auf jeden Fall ein guter Gesundheitstipp. Also das hilft schon. dann nicht dann immer so den komisch den Kopf verdrehen.
Ja.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, wir haben bei diesen Anschaffungen hier, da haben wir schon alles Mögliche gehabt, von der Taucherbrille bis zum, keine Ahnung was, Wi-Fi-Verstärker war, glaube ich, die erste Folge war Wi-Fi-Verstärker für eine alte Stereoanlage, von daher.
Auch sehr praktisch.
Ja, genau. Und letzte Frage, welches Buch verschenkst du am häufigsten oder empfiehlst du am häufigsten?
Ich würde sagen, das Buch, was ich am häufigsten empfehle, ist, wie heißt es nochmal? How to Win Friends and...
Dale Carnegie.
Ja, genau, genau.
How to Influence... Also, wie man
How to Win Friends and Influence People. Genau. Genau.
Ja,
sehr, sehr gutes Buch, weil da sind einige wertvolle Takeaways drin. Nicht nur fürs Geschäftliche, sondern auch fürs Private.
Ja, wie man Freunde gewinnt. Ich finde den Titel zwar nicht schön.
Tatsächlich, lustigerweise. Ich habe das... ich war mit Jan zusammen in Albanien, da haben wir so ein Founder-Offsite quasi gemacht, um mal so ein bisschen away from business zu sein. Und dann waren wir in so einem Beach-Club, da lief so auch relativ laute Musik und ich lag dann da mit meinem Buch und hab das gelesen und hast gemerkt, wie sich super viele Leute komisch angeguckt haben. Wahrscheinlich A, wegen des Grundes, dass ich einfach ein Buch gelesen habe, und B, natürlich auch irgendwie wegen dem Titel. Ja. Weil es ist nicht einleuchtend, wenn man das Buch nicht kennt. Nee.
Und das Buch ist tatsächlich, viele, die das nicht kennen, das ist von 1936,
genau,
oder
so, ja,
in der ersten Ausgabe, also echt uralt, deswegen sind die Beispiele auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber tatsächlich, das haben schon, du bist also auf jeden Fall schon der zweite oder dritte, der es empfohlen hat.
Ah, wirklich?
Ja, und ja, und die, also ist auf jeden Fall auch eins, was auf der Liste steht, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Leon, vielen Dank dir.
Danke dir, Alex.
Für deine Zeit, für das Teilen, ein bisschen hinter den Vorhang zu blicken. Und ich bin echt gespannt, wie sich's weiterentwickelt. Und mal sehen, wann ich dann, weiß nicht, steht euer Logo dann auf den Briefen, die man bekommt, als wenn man.
Auf der Weihnachtskarte.
Auf der Weihnachtskarte.
Damit haben wir letztes Jahr angefangen. Da hat jeder einen netten Gruß, handschriftlich, damals noch, weil da waren es noch nicht so viele von uns bekommen.
Sehr gut. Ich bin gespannt. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
Definitiv, würde mich freuen.
Und wie gesagt, toi toi toi. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, ich packe natürlich alle Infos wie immer in die Shownotes. Da verlinkt dein Profil, die Homepage. Also für die, die es als Produkt interessiert, werden was finden, die Fragen an dich haben, die können sich gerne bei dir melden.
Super gerne.
Wer Fragen an mich hat oder wer auch noch eine oder wer aktuell eine coole Idee baut und in den Podcast möchte, meldet sich gern. Und ansonsten wünsche ich jetzt allen einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Wann auch immer das hört. Immer nicht vergessen, liken, verteilen, weiterempfehlen etc. Bewerten, das ist bei Spotify auch ein bisschen versteckt, aber es hilft, die 5 Sterne zu vergeben oder 4 oder 3 oder 2 oder 1, was ihr auch mal möchtet. Und ansonsten war's das. Von daher
danke, bis dann.
Danke dir, bis demnächst. Ciao, ciao.
TNTOS.